Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 2. Juli 2021. Wir sind schon mitten in der zweiten Hälfte des Jahres. Und ja, wir haben hier einen Wetterexperten, der heißt Andreas M. Pop, für Meteorologe steht das.
Ja, genau, das ist so. Wir haben heute einen bedeckten Himmel und wir erwarten, denke ich mal, noch ein bisschen Regen, obwohl heute die Sonne noch scheinen soll. Wird wahrscheinlich noch, denn wir haben zwar die zweite Hälfte des Jahres, aber die erste Hälfte des Tages hier bei uns, weil wir ja nun zurückliegen mit der Zeit. Und wir werden sehen, was da kommt. Auf jeden Fall, alles ist in einem wunderbaren Grün und wirkliche schöne Farben, was uns die Natur hier bietet. Und wir sehen auf ein wunderschönes Blumenfeld mit natürlichen Blumen, mit Margariten und Lupinen und so weiter. Das ist sogar für mich eine Freude, der für so etwas nicht immer Augen hat.
Und wieder hast du die Bartnelken vergessen.
Die Bartnelken, um Himmels Willen, und den Liebstöckel.
So. Na gut, aber das ist, der blüht nicht bunt.
Ach, guck an.
Vielleicht würde auch bunt blühen, ich weiß es gar nicht. So weit sind wir noch nicht. Ja, ihr Lieben, wir haben hier tatsächlich ein ganz fruchtbares Wetter. Es regnet meistens nachts. Alles ist grün, hier gibt es keine Dürre. Aber in vielen anderen Teilen der USA und auch Kanadas im Westen sind Dürren, ist eine große Trockenheit, die hoffentlich jetzt langsam abflaut. Und damit verbunden viele, viele Probleme, die auf die Gesellschaft zukommen. Wir wollen uns heute nicht der sogenannten Verschwörungstheorie hingeben, dass auch das Wetter beeinflusst wird von anderer Stelle. Darüber gibt es viele Arbeiten, die Andreas doch nur mal ganz kurz am Rande ja nicht ganz vom Tisch zu wischen sind.
Ja, natürlich gibt es Möglichkeiten, das wissen wir spätestens aus China, dass man Wetterbeeinflussungen macht. Außerdem ist nach Wilhelm Reich, einige werden das kennen, es durchaus möglich, durch ganz bestimmte physikalische Maßnahmen Wetterbeeinflussungen vorzunehmen. Allerdings gibt es auch in der alternativen Szene sehr schnelle und vorschnelle auch, möchte ich sagen, Beurteilungen. Da spricht man dann von Hab und von Elfwellen. Das sind spezielle langsame Wellen und so weiter. Aber die Problematik ist, es gilt natürlich auch noch etwas zu beweisen. Das bringt einen nicht wirklich weiter, wenn man da jetzt drauf rumreitet. Vielleicht nochmal zum Thema auch gerade dieser Hitze dort an der Westküste. Die Westküste ist von uns aus ungefähr genauso weit weg wie Frankfurt. Wir liegen in der Mitte zwischen Frankfurt und Vancouver Island ungefähr. Also man darf nicht vergessen, dass Kanada doppelt so groß ist wie die gesamte Europäische Union. Und da müssten wir auch zwischen Sizilien und Finnland unterscheiden, wie ich immer sage. Und aus diesem Grunde gibt es hier auch verschiedene Klimagebiete.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt. Wilhelm Reich, ein astroamerikanischer Arzt, der von 1897 bis 1957 gelebt, geforscht hat und wirklich für viele Dinge zuständig ist. Also Arzt, Psychiater, Psychoanalytiker, war auch Gegner von Freud in manchen Punkten, Charakteranalyse und so weiter. Es lohnt sich, mit dem sich mal auseinanderzusetzen.
Ja, definitiv. Und wie heißt unser guter Freund, der Professor mit denen aus Berlin? Der hat Bücher darüber geschrieben. Ich komme jetzt auf seinen Namen
nicht. Ich weiß gar nicht, welche Bücher.
Über Wilhelm Reich hat er geschrieben, auch viel und auch viele Vorträge darüber gehalten. Der war auch in Algerien beispielsweise und hat dort mitgeholfen, dort diese Cloud-Buster zu bauen beispielsweise. Ich komme jetzt auf seinen Namen nicht. Gleich habe ich ihn wieder.
Es wird ganz bestimmt noch werden heute, Andreas. Du hast noch eine gute Stunde Zeit. Ja, und dann fangen wir mal an mit einer Meldung.
Bernd Senf heißt er.
Ach, der Bernd Senf. Ja, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Ja. Bei den vielen Senfkörnern, die ich gerade angebaut habe. Na, man soll keine Witze mit Namen machen, aber wir hatten gestern Freunde hier zu Besuch und die haben gestaunt, dass wir jetzt auch Senfkörner hier im Gewächshaus haben. Aber die kann man genauso natürlich auch draußen anpflanzen. Findest du das jetzt blöd, diesen Link?
Nein, das finde ich toll. Wir können uns unseren Bautzener Senf jetzt selber machen.
Okay, also wir kommen jetzt doch mal zu der Ernsthaftigkeit des Tages. Und zwar, wir hatten in den letzten Podcasts darüber berichtet, dass zum Beispiel in Kalifornien und in Texas der Strom bei manchen Menschen abgestellt wurde, die Klimaanlagen per Smart Meter einfach ausgeschaltet wurden, die ja zentral gesteuert werden können. Und nun hat auch New York City die Einwohner per Mobiltelefon aufgefordert zum Energiesparen, um Ausfälle zu vermeiden. Und da hieß es in einer Notfallalarmmeldung am Mittwochnachmittag, die die Handys der Bewohner New Yorks erschütterte, da hieß es: Energiesparen. New York City fordert alle Haushalte und Unternehmen auf, den Energieverbrauch unverzüglich zu begrenzen, um Stromausfälle bei anhaltender Hitze zu vermeiden. Bitte vermeiden Sie den Einsatz energieintensiver Geräte wie Waschmaschinen, Trockner, Mikrowellen, Klimaanlagen. Ja, und das war das erste Mal, aber ganz gewiss nicht das letzte Mal, dass die Stadt eine solche Warnung ausgesprochen hatte. Nachdem die Stadt jetzt schon einige Tage in Hitze und Luftfeuchtigkeit ertragen musste. Es hieß also, dass die Temperaturen bis 50, 60 Grad gestiegen seien. Und das ist man natürlich auch nicht gewohnt. Aber Andreas, das scheint die Zukunftsmusik zu sein. Und das sind ja Modelle, die jetzt in den demokratisch regierten US-Bundesstaaten laufen. Aber Andreas, was bedeutet das auch für Europa?
Naja, wir haben in Deutschland natürlich auch dieselben Problematiken, dass wenn wir sehr viel auf die alternativen Energien einsetzen, speziell in Deutschland, dass wir damit eine Netzwerkstabilität natürlich nicht mehr haben können. Also ganz speziell, also wenn wir jetzt sehen im Moment, dass die grün-rote Politik, die ja vor Inkompetenz, das muss man einfach so sehen, in Sachen Energieversorgung nur so strotzt und die Ingenieure, die die Arbeiten auszuführen haben in den sogenannten Kraftwerken, die stehen natürlich massiv unter Druck, weil die den Irrsinn kaum verstehen können, weil es gibt bestimmte Dinge, die man physikalisch nicht regeln kann. Aber solange Frau Baerbock der Meinung ist, dass das Stromnetz selbst zum Beispiel ein Stromspeicher ist, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn wir da keiner entsprechenden stabilen Zukunft, was die Energieversorgung anbelangt, entgegensehen können.
Ja, es ist so, wir gehen mal weiter in eine Meldung aus der Schweiz und kommen dann nochmal zurück nach Deutschland. Also ganz aktuell meldet Bloomberg oder stellt die Frage: Gehen in der Schweiz bald die Lichter aus? Und da heißt es, dieses Risiko besteht absolut, denn die Netze der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs, die in einer Kleinstadt namens Laufenburg zusammengeführt werden, dieses integrierte Stromnetz Europas wird es künftig, und zwar nicht künftig, sondern seit gestern, seit dem 1. Juli, wohl nicht mehr geben. Es sorgt seit über 60 Jahren für eine stabile Stromversorgung der Schweiz und Europas. Man nennt es auch den Stern von Laufenburg. Seit der Stromverbrauch als Folge des Wirtschaftswunders so stark angestiegen war. Dieser Stern verblasst jetzt, heißt es. Die Schweiz ist mit der drohenden Abkoppelung vom europäischen Strommarkt konfrontiert. Und die Branche, so heißt es, ist das jüngste Schlachtfeld der Europäischen Union in ihrem Bemühen, das Land gefügig zu machen. Die Schweiz hatte sich im Mai geweigert, ein Abkommen zu unterzeichnen, das praktisch alle ihre Beziehungen zur EU tangiert hätte. Und ohne entsprechende Verträge dürfen die Schweizer nun nicht mehr an der sogenannten Strommarktkopplung teilnehmen. Und ab dem 1. Juli werden ihre Herkunftsnachweise, die Strom aus erneuerbaren Quellen entsprechend zertifizieren, nicht mehr von der EU akzeptiert. Die zunehmend angespannten Beziehungen zu Brüssel beginnen die Schweizer zu verunsichern, heißt es, die zwar noch Galgenhumor haben, aber den Ernst der Lage mehr und mehr erkennen. Denn ohne ein Stromabkommen mit der EU werden mehr Anstrengungen nötig sein, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Das sagt der grünliberale Nationalrat Martin Bäumle. Und das führe zu Kosten auf der Schweizer Seite. Und Andreas, was das im Einzelnen heißt, kann man jetzt wahrscheinlich noch gar nicht absehen.
Naja, die Schweiz wird ja insgesamt als relativ unabhängig gesehen und das ist definitiv falsch. Sie sind es längst nicht mehr. Sie unterliegen längst diesen EU-Maßnahmen. Denken wir nur an die Währungssystematik des Euros, wo die Schweiz sogar gezwungen würde, einen Milliardenbetrag an Kohärenzbeitrag an die EU zu zahlen. Das liegt schon viele Jahre zurück. Das war eine reine Erpressung. Und wenn wir wissen, dass die Schweiz Ende der 90er Jahre dem IWF beigetreten wurde, so kann man das nennen, dem Internationalen Währungsfonds. Manche Leute nennen es so ein bisschen die Al-Qaida der Finanzindustrie. Und genau das ist letztendlich die Abhängigkeit, in die die Schweiz längst geraten ist. Der Goldstandard ist abgeschafft worden. Der Goldstandard, die ganze Schweizer Nationalbank Gold ist nicht mehr da. Das bedeutet, an jeder Kante ist die Schweiz an dieser Stelle schon erpressbar. Und wenn jetzt die Energiephase kommt, dann wird die Schweiz regelrecht vereinnahmt in dieser Geschichte. Und da hätten sie vorher aufpassen müssen. Ich rede da seit 30 Jahren fast drüber, dass sie aufpassen müssen. Aber es ist nicht passiert. Und jetzt wird der Druck natürlich ziemlich stark.
Hat die Schweiz nicht auf dich gehört?
Nein, entgegen aller Erwartung, obwohl ich viele Beratungen in der Schweiz diesbezüglich mit Politikern in einer langen Zeit, die zurückliegt, geführt habe.
Das stimmt übrigens wirklich. Und ja, Obacht geben, länger leben. Es heißt hier in dem Artikel, der auch bei finance.de oder finanz.de bei Yahoo erschienen ist, da wird so ein bisschen aufgezählt, was das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU im Moment alles belastet. Anfang des Jahres wurde der Schweizer Bahnbetreiber SBB von einem EU-Forschungsprogramm ausgeschlossen und seit Mai können Schweizer Medizingerätehersteller ihre Waren nicht mehr frei in die EU exportieren, wie sie es vorher seit Jahren getan hatten. Und jetzt könnten eben Stromkonzerne die heftigsten Schläge abbekommen. Da sagt jemand von der Europäischen Kommission, der Name wird hier nicht genannt, auf Nachfrage, also kündigt es an, die Schweiz wird nach und nach ihren privilegierten Anschluss an das Stromsystem der EU verlieren. Weniger Anschluss und weniger Kooperationen werden das Schweizer Energiesystem weniger effizient und für Schweizer Verbraucher teurer machen.
Ja, Ihre Sonderstellung haben Sie bereits verloren und dieser Weg geht in eine einzige Richtung. Und das ist der Schwitzkasten, der sich immer weiter um den Hals der Schweiz zudrückt. Das sehen wir ganz deutlich. Und das Problem, was wir haben momentan, das sehe ich bei vielen Telefonaten, die ich hier habe und Kontakte, dass viele Menschen glauben, sie sollten jetzt in die Schweiz gehen, weil sie damit dem System der Bundesrepublik entkommen und dann eine bessere Möglichkeit haben. Ich bin da mittlerweile sehr vorsichtig, denn auch dort entwickelt sich etwas, was man nicht mehr so unbedingt als frei bezeichnen kann.
Sie ist wunderschön, die Schweiz. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Aber was im Moment so mit den einzelnen Ländern gemacht wird, also auch gerade wenn wir uns das Verhältnis Großbritannien-EU ansehen, da kommen wir nachher auch noch drauf, wenn man es wagt, eine andere Meinung als Brüssel zu äußern, dann kann man ganz schön was erleben. Ja, und hier heißt es noch in dem Artikel, der zeigt, dass die Schweiz, was Strom angeht, gar keine unerhebliche Rolle spielt. Die kleine Schweiz spielt aufgrund der von ihr produzierten umweltfreundlichen Energie und des Stroms, der über ihre Grenzen fließt, eine Schlüsselrolle im Stromsystem der EU. Durch den Ausschluss vom EU-Strommarkt und seinem Algorithmus zur Berechnung der Lieferungen befürchtet Swissgrid AG, dass sein Netz, das an 41 Orten über riesige Interkonnektoren genannte Stromkabel, mit denen die Nachbarländer verbunden sind, mit der Zeit an Stabilität verlieren wird. Wichtige Komponenten könnten überlastet werden, wenn Strom hin und her geschickt wird. Und der Leiter der EU-Energiepolitik bei Axpo Holding AG, der Mann heißt Eberhard Röhm-Malkotti, sagt, es ist wie ein Körper und man schneidet ihm das Herz heraus. Er gehört zu dem größten Energieversorger der Schweiz. Ja, und das Land sieht sich mit dem Gespenst konfrontiert, von der Stromversorgung durch seine Nachbarländer jetzt abgeschnitten zu werden. Auf die verlässt sie sich in den Wintermonaten vor allem, wenn der Energiebedarf besonders hoch ist. Man hofft noch bei den Schweizer Energieproduzenten auf ein technisches Abkommen, auch wenn das die heikle Frage des Marktzugangs nicht lösen würde.
Ja, das ist eine ganz gefährliche Situation, die sich hier anbahnt, weil es ist wirklich wichtig, wenn man ein bisschen was von der Physik versteht, muss man einfach sehen, dass es eine globale Vernetzung am besten, zumindest eine europäische inklusive Schweiz geben muss bei der Stromversorgung, weil wir tatsächlich diese Spannung immer halten müssen. Und das ist eins der wesentlichen Elemente. Und alle sind voneinander abhängig. Und wer hier politische Grenzen zieht, selbst bei der Stromversorgung, der hat wirklich nicht verstanden, was hier eigentlich abläuft und welche Gefahren dadurch entstehen, bis hin zu Kernschmelzen, die entstehen können, wenn nämlich plötzlich bestimmte Faktoren eintreten und eine Spannung zu hoch oder zu niedrig wird. Beides ist gefährlich, das ist ein ganz sensibler Bereich.
Wir bleiben mal noch beim Strom, Andreas. Deutschland plant ja die letzten 6 Kernkraftwerke Ende 2022 abzuschalten. Also das ist in genau 1,5 Jahren. Was passiert dann?
Ja, also spätestens nach Abschaltung, wenn diese letzten 6 deutschen Kraftwerke abgeschaltet werden, dann wird es aus meiner Sicht gar keine Netzwerkstabilität mehr geben können. Denn ab 2023 stehen dann nur noch Kohlekraftwerke, übrigens mit einer installierten Leistung von 30.000 Megawatt. Das sind etwa 36% der gesamten Stromnachfrage von 83.000 Megawatt. Also das ist also wirklich dann schon eine kritische Größenordnung. Sowie einige Gaskraftwerke natürlich für die Grundlast stehen dann noch zur Verfügung. In der Bundesrepublik fehlen deshalb zukünftig etwa 50.000 Megawatt an Strom. Es stellt sich die Frage übrigens an der Stelle, ob die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die dramatischen Folgen dieser staatlich angeordneten Energiewende weiterhin ignoriert. Also es ist ja auch ein Grundrechtsproblem. Man sollte davon ausgehen, dass alle Maßnahmen geprüft werden von der Staatsanwaltschaft, durch das Grundgesetz vertreten, die das Leben, die Gesundheit, die Freiheit und die Sicherheit, wie es so schön heißt, der Menschen gefährden und somit den Bestand der Bundesrepublik bedrohen könnte. Also falls es sogar infolge von längeren Stromausfällen zu einer Kernschmelze der Brennelemente in den Abklingbecken und der Freisetzung von tödlichen radioaktiven Strahlen kommen sollte, dann hätte das natürlich auch fatale Folgen. Also ich glaube, diese Dimension ist den Menschen überhaupt nicht bewusst.
Ja, und gut, viele sorgen vor, aber es ist ja auch wirklich ein Problem. Man spricht, by the way, über die Dinge öffentlich. Sie werden auch von Politikern oder von Akteuren der Szene in vielen Punkten verharmlost. Da kommen dann solche Meldungen hier mit der Schweiz. Das läuft so am Rande. Das habe ich in großen Mainstream-Medien überhaupt noch gar nicht gelesen und sehe das auch nicht diskutiert. Im Moment diskutiert man über Frau Baerbock und welche Böcke die noch geschossen hat. Aber wirklich die wichtigen, für die Bürger, die wichtigen Belange, die werden erstmal noch nicht benannt, wie ja auch die Lieferengpässe und die Versorgungskrisen, über die wir hier seit fast 1,5 Jahren berichten und aufrufen dazu, wenn es möglich ist, so gut wie es geht, vorzusorgen. Andreas, was das Thema Strom angeht, du bist ja jetzt im Moment vielseitig damit beschäftigt, hast immer wieder auch Skypes oder Zooms oder so mit irgendwelchen Experten. Wie weit seid ihr mit euren Erkenntnissen? Vor allem ist es zum Beispiel die Frage, das hatte ich neulich mal am Rande mitbekommen, da habt ihr über Strom und Spannung diskutiert. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Strom und Spannung?
Ja, ich bin da mit vielen Experten im Moment im Gange, weil das auch wirklich ein Thema ist, was mich wirklich interessiert. Und das Problem ist ja, dass wir heute in den Schulen nicht mehr die wirklichen Grundlagen der Physik lernen. Keiner weiß mehr, wie eine Dampfmaschine funktioniert, welcher Druck dort aufgebaut, wie der Kolben hoch und runter gefahren wird, mit Gewichten wird gearbeitet, mit Ventilen. Das sind einfache Vorgänge, die man ganz logisch ableiten kann, um überhaupt ein Gefühl für die Technik und auch für Ursache und Wirkung zu bekommen. Also ich versuche mal den Begriff Strom und Spannung an einem einfachen Beispiel zu erklären. Also stellen wir uns mal vor, wir wollen eine Wasserleitung bauen, eine autarke Wasserleitung. Was braucht man dazu? Man braucht eine Rohrleitung an einen Wasserhahn befestigt. Wasser muss in der Rohrleitung sein und natürlich Druck auf dem Wasser in der Rohrleitung, ist klar. Um diesen Druck aufbauen zu können, braucht man noch eine Pumpe und ein Wasserreservoir. Ich will es gar nicht so weit ausführen. Wenn nun die Wasserpumpe eingeschaltet ist, dann erzeugt sie ja Druck auf das Wasser, welches im Rohr sich befindet, dort steht. Und wenn wir nun den Wasserhahn öffnen, fließt Wasser durch das Rohr. Wie viel Wasser bei einem bestimmten Druck fließen kann, das hängt natürlich immer vom Querschnitt der Rohrleitung bzw. von der Stellung des Wasserhahnes ab. Also ich versuche hier einfach mal anhand des Wasserflusses dieses Stromsystem zu erklären. Also kann sich jeder gut vorstellen. Genauso ist es nämlich beim Stromkreis. Nur nennt man den Druck, der durch die fließenden Elektronen einwirkt, da fließen Elektronen, sondern kein Wasser, nennt man Spannung in der Elektrizität. Und den im geschlossenen Stromkreislauf fließenden Elektronenstrom, abgekürzt wird das einfach nur Strom genannt. Das heißt, wir kennen den Begriff unter Strom. Ich versuche das einfach mal ein bisschen zu auseinanderzuziehen. Wie viel bei einer bestimmten Spannung an Elektronenstrom durch den Leiter fließen kann, hängt natürlich vom Widerstand der Leitung ab. In unserem Beispiel wäre das der Wasserhahn. Ein regelbarer Widerstand also. Ja, und nicht mehr ist es das, was das sogenannte Ohmsche Gesetz aussagt. Das lernt man aber in den Schulen leider nicht mehr. Also, möchten wir zum Beispiel, dass mehr Wasser in einer bestimmten Zeit fließt, kann man entweder den Druck erhöhen oder den Widerstand verringern. Den Hahn also ein bisschen weiter aufdrehen oder wieder zudrehen. Damit kann man das machen, um eben halt immer diese Spannung zu halten. Und nun kommen wir zur Leistung. Leistung ist das Produkt aus Druck mal Wasserstrom oder im Stromkreis Spannung mal Strom. Das ist jetzt ein bisschen sehr physikalisch, aber ich möchte es nur mal klar machen. Eine Verdoppelung des Druckes, also der Spannung, am gleichen Widerstand hat eine Verdoppelung des Wasserstroms oder auch des elektronischen Stroms zur Folge. Das heißt, die Leistung erhöht sich, in diesem Fall vervierfacht sie sich. Also zur Vollständigkeit nochmal, diese hier gemachten Darstellungen beziehen sich auf einen sogenannten Gleichstrom. Also der Strom, der immer nur in eine Richtung fließt, falls jetzt irgendwelche Leute schreiben, ja Moment mal, da gibt es ja auch noch den Wechselstrom. Da gelten die Zusammenhänge genauso, es fehlen nur noch ein paar Faktoren, die man dazu rechnen müsste. Also der Volksmund spricht ja auch von einem Kraftwerk, was es per Definition eigentlich gar nicht ist, sondern ein Leistungswerk. Das muss man auch deutlich erkennen. Am Beispiel unserer Wasserleitung erkennt man übrigens, dass jedes System seine Grenzen hat. Du kannst zum Beispiel nicht beliebig das Wasser entnehmen, denn irgendwann schafft die Pumpe es nicht mehr, den Druck aufrecht zu erhalten. Ist doch logisch. Vielleicht hier nochmal ein ganz kurzer Zusammenhang für die Grünen, die wirklich hier ein bisschen Kompetenz aufstocken könnten. Es geht jetzt auch an Frau Baerbock. Nehmen wir als Beispiel einen Generator, der mit einem Dieselmotor angetrieben wird. Wir starten jetzt den Motor und am Generator ist noch kein Verbraucher angeschlossen, auch so ein komisches Wort, also ein Gerät. Der Motor läuft also quasi fast im Standgas und es baut sich jetzt eine Spannung auf von 230 Volt, so nennt man das. Nun schließt man Geräte an und der nun fließende Strom erzeugt im Generator eine Art Bremse, weil jetzt plötzlich Strom rausgezogen wird. Die Drehzahl und somit die Spannung würden abfallen, weil ja Strom rausgezogen wird. Um diesen Abfall zu verhindern, muss der Generator jetzt mehr Gas geben, um die Spannung auf 230 wieder zu erhalten. Ja, es muss logischerweise mehr Energie aufgewendet werden, da ja auch mehr Energie abgenommen wird. Also hier wird wieder schön sichtbar, der Dieselmotor erzeugt die Energie. Der Strom ist nur der Energieüberträger beim Abnehmer. Und wie das beim Wind und rein Sonnenenergie ausschließlich gehen soll, wie das die Grünen sagen, dass man einfach einen Generator mal anstärkt oder mal eben halt die Flügel eines Windrades einfach mal bremst. Das soll mir mal einer erklären. Man merkt, wie fragil es ist und wie wichtig es ist bei unterschiedlichen Stromabnehmern oder Geräten, dass dann immer noch die Spannung entsprechend bleibt. Das ist ein hochfragiles System und da kann man nicht einfach sagen, wir legen da ein paar Sonnenkollektoren hin und stellen dann ein paar Windkrafträder auf und wenn dann Nebel ist, dann scheint die Sonne nicht und auch kein Wind weht und dann könnte das Ding mal ganz schnell zusammenbrechen und ein solcher Blackout, der könnte ewig lange dauern. Entschuldigung für diese lange Ausführung.
Ja gut, es war interessant, selbst ich habe ein bisschen Nutzen davon gehabt und weiß wieder ein bisschen mehr. Ich habe also jetzt verstanden, so wie der Wasserschlauch nicht das Wasser ist, sondern nur das Wasser durchlaufen lässt, so ist es mit dem Strom.
So ist es ungefähr, genau. Es fließt kein Wasser durch dieses Rohr und das ist auch nicht die Energie, sondern der Transmitter, mit der die Energie übertragen wird.
Ja, danke. Übrigens ganz kurz noch der Artikel hier über die Schweiz. Hier wird darüber dann noch diskutiert, dass ja nicht einfach ein Schalter umgelegt werden kann und die Schweiz dann vom Strom abgeschnitten sein soll. Das hat dieser Herr Bäumle noch gesagt. Und ein Stromausfall würde damit ja alle treffen. Und es sei eine Illusion, dass in der Schweiz die Lichter ausgehen würden, aber anderswo in Europa anblieben. Und man sagt, ja, es gab ja sowas Ähnliches auch bei den Brexit-Verhandlungen. Da gab es auch schwere Drohungen, dass der Zugang Großbritanniens zum Energiemarkt der EU dann sozusagen unterbrochen werden würde. Und wurde auch als Druckmittel benutzt, aber am Ende behielt Großbritannien unveränderten Zugang. Bis jetzt. Also die Dinge sind noch nicht entschieden, aber sie sind äußerst, wie du so schön sagst, fragil. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, also das Thema Wasser. Wir sprechen in der letzten Zeit auch öfter über das Wasserthema, denn das wird wohl in Verbindung mit dem sogenannten Klimawandel das Druckthema für viele Länder werden. Und es wird natürlich auch gerade angesichts jetzt der Dürren dazu führen, dass es Ernteausfälle geben wird und viel mehr. Also, und es gibt einen hochinteressanten Artikel, der ist bei Global Research erschienen von William Engdahl, der sich schon über viele Jahre mit dem Thema Energie, Ressourcen und aber auch Manipulationen beschäftigt. Und er sagt, die Krisensituation der Lebensmittelversorgung in den USA hat sich in den letzten Monaten bereits dramatisch zugespitzt. Und er sagt, die Dimensionen sind alarmierend und münden in Katastrophen. Gut, das klingt jetzt erstmal alarmistisch, wenn man dann aber doch auch die Argumente sieht und die Fakten, so ist das alles nicht wirklich sehr lustig. Er sagt, zu den bereits bestehenden Lockdowns und der Arbeitslosigkeit kommt eine sich mehr und mehr abzeichnende Landwirtschaftskrise dazu. Und er sagt zentral, die schweren Dürren in den wichtigsten Anbaustaaten der Dakotas und des Südwestens, einschließlich des agrarintensiven Kaliforniens. Washington hätte bislang beunruhigend wenig getan, um die Krise anzugehen. Und die Beamten der kalifornischen Wasserbehörde haben die Krise noch viel schlimmer gemacht, indem sie nämlich die staatlichen Wasserreservoirs abgelassen habe in den Ozean. Und jetzt wird es wirklich interessant, weil wir jetzt wieder bei sogenannten eventuellen Verschwörungstheorien sind. Und ich möchte das auch hier als so etwas kennzeichnen. Die Frage ist halt, ist es Blödheit oder ist es Vorsatz, was da passiert ist? Also das Beispiel wird hier erklärt. Der bisher am schlimmsten betroffene Bundesstaat ist North Dakota, wo der meiste rote Sommerweizen der Nation angebaut wird. Im oberen mittleren Westen, in den nördlichen Plains-Staaten und in den Prärieprovinzen Kanadas brachte der Winter nach einem überaus trockenen Sommer 2020 viel zu wenig Schnee. Das Ergebnis? Eine Dürre von Manitoba in Kanada bis zu den nördlichen Plains-Staaten der USA. Dies trifft die Landwirte in der Region nur 4 Jahre, nachdem eine Sturzflut 2017 ohne Vorwarnung eintraf. Das war Matthew, glaube ich. Und nee, das war nicht Matthew, das war 2016. Und die Region der nördlichen Great Plains der USA, also das sind die Staaten Montana, North Dakota, South Dakota und die angrenzenden kanadischen Präriestaaten, die wurden verwüstet. Und mit dem Stand vom 27. Mai befinden sich 93% des Bundesstaates North Dakota mindestens in der Kategorie schwere Dürre und 77% des Staates in der Kategorie extreme Dürre. Landwirtschaftsorganisationen sagen voraus, dass die Ernte von Weizen, der häufig für Nudeln und Mehl verwendet wird, eine Katastrophe sein wird, wenn sich die Niederschläge in den kommenden Wochen nicht drastisch ändern. Die extremen Trockenheitsbedingungen erstrecken sich nördlich der Grenze zu Dakota bis nach Manitoba Und das sind so die weiteren wichtigen Getreide- und Anbauregionen, insbesondere vor allem auch für Weizen und Mais. Ist ja auch eines der Hauptnahrungsmittel hier. Dort bedrohen die fehlenden Niederschläge und die wärmeren als normalen Temperaturen die Ernten, obwohl es für die Feldfrüchte noch zu früh ist. In den südwestlichen Staaten, Iowa, Illinois, die sind nicht so stark betroffen, aber zu 64% unter abnormal trocknen. Also ich zähle das jetzt alles auf, weil das natürlich wichtige Regionen für den Anbau sind. Es ist auch Canola betroffen. Canola ist Raps. Also die Rapsernte wird erheblich eingedampft werden. Das heißt also auch Öle werden damit weniger und damit natürlich auch viel teurer. Und hier wird nochmal das Beispiel Kalifornien genannt. Der ist eigentlich für Silicon Valley bekannt, aber Kalifornien ist die wichtigste Quelle für landwirtschaftliche Produktion in den USA. Das wissen die wenigsten. Der Agrarsektor, der wichtigste der USA und führt die nationale Produktion von über 77 verschiedenen Produkten an. Milchprodukte, Obst, Gemüse, Spezialkulturen. Kalifornien ist der einzige Produzent von Mandeln, Artischocken, Rosinen, Walnüssen. Und Kalifornien, das muss man auch wissen, baut ein Drittel des Gemüses des Landes und zwei Drittel der Früchte und Nüsse des Landes an. Und dieses Land ist eben von einer extremsten Dürre in Folgejahren jetzt schon betroffen. Mit 77.000 Farmen und Ranches steht Kalifornien an der Spitze aller anderen Bundesstaaten. Rindfleischproduktion. Auch hier liegt Kalifornien hinter Texas an zweiter Stelle. Die Milchwirtschaft ist Kaliforniens führender Wirtschaftszweig und insgesamt sind 43 Millionen Hektar der insgesamt 100 Millionen Hektar des Staates der Landwirtschaft gewidmet. So, und jetzt fragt man sich, wo ist das Wasser hin? Ich muss da leider so ein bisschen weiter ausholen, damit die Ausmaße klar sind. Denn es geht nicht nur um die Versorgung innerhalb der USA, sondern natürlich auch um Exporte in die Welt. So, und die Wasserkrise ist in Kalifornien, das wissen wir seit Jahren, die schwerwiegendste in Bezug auf die Folgen für die Lebensmittelversorgung. Und das jetzt in einer Zeit, in der die USA mit großen Unterbrechungen der Versorgungskette ebenso wie alle anderen Länder konfrontiert sind, die, wie es hier heißt, durch absurde Corona-Lockdowns in Kombination mit höchst verdächtigen Hacks auf wichtige Infrastrukturen verursacht werden. Wir reden hier über den Hack gegen diesen weltgrößten Fleischverarbeiter. Darüber haben wir berichtet vor 2-3 Wochen, was die Schließung aller US-Rindfleischwerke erzwungen hat, die fast ein Viertel des amerikanischen Rindfleischs liefern und so weiter und so fort. So. Und was ist da jetzt passiert? Wir haben mit der Dürre von 2011 bis 2019, es gab eine 7-jährige schwere Dürre in Kalifornien. Wir erinnern uns, es sind immer Häuser abgebrannt, Waldbrände, Promis verloren ihre Häuser. Thomas Gottschalk, glaube ich, auch, ne?
Ja, genau, das war auch abgebrannt.
Und dann kamen plötzlich starke Regenfälle und haben das kalifornische Stauseesystem bis zum Rand wieder gefüllt. Und laut den staatlichen Wasserexperten enthielten diese Reservoirs genügend Wasser, um mindestens eine 5-jährige Dürre problemlos zu überstehen. Aber 2 Jahre später ruft die Regierung von Gouverneur Newsom eine neue Dürre aus und droht mit Notmaßnahmen. Was seine Regierung nicht gesagt hat, ist, dass das State Water Board und die zuständigen staatlichen Wasserbehörden absichtlich Wasser in den Pazifischen Ozean fließen lassen. Warum? Sie sagen, um 2 gefährdete Fischarten zu retten, die fast ausgestorben sind. Zum einen eine seltene Art von Lachs, zum zweiten ein Delta Smelt, ein winziger Fisch von ungefähr 2 cm Größe, der fast verschwunden ist. Und dann war im Juni 2019 der riesige Shasta-Damm, also der größte Stausee des Bundesstaates, der war zu 98% gefüllt, vor 2 Jahren. Aber 2 Jahre später, nämlich Jetzt im Mai 2021 war er nur noch zu 42% gefüllt, also fast 60% weniger. In ähnlicher Weise war der Oroville-Stausee, der zweitgrößte Stausee, im Juni vor 2 Jahren zu fast 100% gefüllt und im Mai 2021 nur noch zu 37%. Andere kleine Stauseen verzeichneten ähnliche Rückgänge. Wo ist das Wasser hin? Um die Fischarten zu retten, gingen laut einer kalifornischen Wasserexpertin und Landwirtin während nur 14 Tagen im Mai 90% des Delta-Zuflusses ins Meer. Das entspricht einem Wasservorrat an Wasser für 1 Million Menschen. Sie haben also dieses Wasser abgelassen aus Umweltgründen, aus grünen Gründen. Es ist ja eine feine Idee, also Fischarten zu retten. Aber Andreas, man wird das Gefühl nicht los, dass das hier eine Krise mit Ansage ist.
Ja, der rot-grüne Idealismus oder die Ideologie, die hier eine Rolle spielt, zeigt eben die Unfähigkeit, die Zusammenhänge zu verstehen. Auch zum Beispiel zu verstehen, dass es normal ist, dass permanent Arten aussterben. Das ist normal. Es kommen übrigens auch permanent neue Arten dazu. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Aber hier werden so viele Dinge, die hier aufpoppen bei mir in meinem Kopf, von der jetzt mit Sicherheit wieder dargestellten menschengemachten Klimaerwärmung. Dabei handelt es sich um eine Klimaverschiebung. Und wenn wir diese gesamten Dinge hier im Zusammenhang sehen und wir sehen, dass es ein Skandal ist, dass hier das Trinkwasser von Millionen von Menschen ins Meer geleitet wird, aus einem blinden Aktionismus heraus, da kann einem wirklich nur schlecht werden. Und wenn man da nicht erkennt, dass da eine Agenda hintersteht, hinter all diesem, das ist ja genau wie diese ganze Versorgungslage, dass man jetzt sagt, Dünger runter und wir müssen jetzt gerade in diesen kritischen Zeiten plötzlich unsere Ökostrukturen erkennen. Und wir haben solche Phasen wie jetzt relativ selten gehabt, weil wir wirklich eine Verschiebung des Klimas haben. Zwar weniger durch CO2, wie ich glaube, aber das ist gar nicht jetzt die Frage, sondern wir müssen eben halt uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Stattdessen werden natürlich die Ländereien und die Ackerländer beispielsweise genmanipuliert. Da gibt es dann einen Bill Gates, der in USA Riesenländereien hat, und zwar die größten, die es in USA gibt, und er sie genmanipulierten Wachstum eben halt zuführen will von Pflanzen, um dann eben halt die Menschen dann mit diesen Dingern zu beglücken. Also das ist an jeder Kante, wo wir hingucken, eigentlich nur noch als absurd zu bezeichnen, und dass da nicht in irgendeiner Form die Leute jetzt auf die Barrikaden gehen, ist für mich relativ schwer zu verstehen, wenn da ein solches Trinkwasserreservoir abgeschmolzen wird und ins Meer geleitet.
Ja, es scheint ähnlich zu sein wie das, was in der EU der Green Deal genannt wird, sich dort eben auch umzusetzen. Und nochmal, also man kann überhaupt nicht dagegen sein, umweltschonend, umweltschützend zu arbeiten und die Gesetze dementsprechend auch zu strukturieren. Aber was hier passiert, klingt wie dieser EU-Green Deal, weswegen ja auch in Europa, darüber haben wir vorgestern gesprochen, zunehmend mehr Landwirte aufgeben müssen, weil sie keine Fördergelder mehr bekommen für ihre bisherige konservative Form der Landwirtschaft, sondern auf Green umstellen müssen, dann werden sie gefördert. Das heißt aber tatsächlich, dass sie nicht mehr Erlöse erzielen können, nicht wirklich. Also man kann dann wohl davon nicht mehr leben. Und hier heißt es, die wahre Agenda der Newsom, also das ist der Gouverneur von Kalifornien, und der früheren Brown-Administration besteht darin, den hochproduktiven kalifornischen Landwirtschaftssektor radikal zu untergraben. Gouverneur Newsom hat nun ein beeindruckend klingendes Gesetz zur Dürrehilfe in Höhe von 5,1 Milliarden Dollar vorgelegt. Trotz des Titels wird nichts davon dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Wasser in den staatlichen Reservoirs für Städte und Farmen zu verbessern. Von der Gesamtsumme werden 500 Millionen für Anreize für Landwirte ausgegeben, ihr Land umzuwidmen. also wie bei der EU, das heißt, die Landwirtschaft mehr oder weniger aufzugeben. Zu den Vorschlägen gehören Lebensraum für Wildtiere, Erholungsgebiete oder Solaranlagen. Also bekommst du heute als Bauer auch mehr Geld, wenn du dein Land zur Verfügung stellst für solche Energieprojekte wie Solaranlagen.
Ja, und das sehen wir ja, was da Herr Klaus Schwab gesagt hat vom Secret Reset. Das ist, gestern habe ich das gehört. My English is not the yellow from the egg. Das war so eine Sprachblase. Aber was ich damit sagen will, ist, hier wird natürlich eine ganz klare Agenda verfolgt, die hier eindeutig zu erkennen ist. Und ihr merkt vielleicht an der Stelle auch immer wieder, hier werden Entscheidungen getroffen, die solche großen Auswirkungen haben, die sich gar keiner vorstellen kann, während in der Presse mehr oder weniger eine Sendung nach der anderen über eine Corona-Mutante läuft, die aber offenbar überhaupt keine Rolle spielt. Denn wir sehen, dass die gesamten Aktivitäten der Realpolitik und der Entscheidungen ganz eindeutig auf diesen Great Reset ausläuft und mit Sicherheit eben nicht auf die Volksgesundheit der Menschen. Und das muss man doch irgendwann mal erkennen.
Ja, es ist auch spannend, was Engdahl hier weiter noch angibt. Also er sagt, 230 Millionen für Wildtierkorridore und Fischpassageprojekte. Und er sagt eben, Fischpassageprojekte ist eine clevere Formulierung für die Entfernung von Dämmen, die das effektivste Netzwerk von Stauseen der Nation zerstören. Und er sagt, die systematische Demontage einer der produktivsten Landwirtschaftsregionen der Welt unter dem verführerischen Mantra des Umweltschutzes passt, wie du gerade gesagt hast, in die größere Agenda des Great Reset von Davos und seiner Pläne, die Weltlandwirtschaft radikal in das umzuwandeln, was die UN-Agenda 2030 nachhaltige Landwirtschaft nennt. Kein Fleischprotein mehr. Das grüne Argument ist, dass Kühe die Hauptquelle für Methangasemissionen durch Rülpsen sind. Wie sich das auf das globale Klima auswirkt, hat niemand ernsthaft bewiesen. Stattdessen sollten wir im Labor hergestelltes Kunstfleisch essen, wie den genmanipulierten Impossible Burger von Bill Gates und Google oder sogar Würmer. Im Januar hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit Mehlwürmer, also Larven des Finsterkäfers, als erstes neuartiges Lebensmittel EU-weit zum Verkauf zugelassen.
Ja, ich entziehe mich hier einem Kommentar, spricht selbst für sich.
Ja, und es gibt mehrere weitere Meldungen. Eine davon, ich habe die eingestellt, die kommt von NTV. Und NTV sagt, es gibt ein größeres Umweltproblem als CO2, nämlich die Wassernot. Und die wird die Konzerne viele Milliarden kosten. Also langsam wird in der hybriden Kriegsführung, wie du immer sagst, wird jetzt auch die nächste Stufe gezündet. Jetzt geht es nämlich um das Wasser. Und es heißt hier, Klimaaktivisten, Umweltschützer, Menschenrechtler, große Organisationen wie die UN haben den Klimawandel als Risikomultiplikator für Wasserknappheit schon länger auf dem Schirm. Der UN-Menschenrechtsexperte David Boyd fordert in seinem Bericht Human Rights and Global Water Crisis, angesichts der verheerenden Auswirkungen der globalen Wasserkrise auf Leben, Gesundheit und Menschenrechte müssen schnell und systematisch Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Andreas, das Autowaschen zu Hause vorm Haus gehört ja schon länger der Vergangenheit an. Warnungen, dass man seinen Wasserbedarf einschränken soll, gibt es auch, aber das scheint sich jetzt doch auch mit aller Kraft, also wenn man die Maßnahmen in Kalifornien ansieht, die ja sehenden Auges da in die Katastrophe steuern, dann ja, scheint es wirklich die Agenda zu sein.
Ja, vielleicht sollte man als erste Maßnahme die Elektroautos verbieten, die nämlich durch den Lithiumverbrauch enorme Wassermengen an Trinkwasser verbrauchen. Lithium wird abgebaut in der Wüste von Nevada. Das ist nicht weit von Kalifornien entfernt. Ich kenne die Ecke dort. Und wenn ich sehe, dass dort gigantische Umwelt Vernichtungen stattfinden, indem man Lithium abbaut und damit das Trinkwasser in großen Mengen verunreinigt, welches nicht mehr nutzbar ist, dann wird es relativ klar, dass auch hier dieser Bereich zur hybriden Kriegsführung gehört. Und wenn wir uns mit Deutschland beschäftigen, mit der oberen Rheinebene, die also von Frankfurt bis nach Basel runtergeht und dort die größten Lithiumvorkommen in ganz Europa sind, ich möchte das noch einmal sagen, weil dort wird jetzt auch begonnen, Ende diesen Jahres, mit dem Lithiumabbau. Da heißt es, das sind dann angeblich dann besonders schonende Verfahren und so weiter. Aber man hört interessanterweise nichts darüber. Wenn es so schonend und umweltverträglich wäre, dann bin ich ziemlich sicher, hätten das die Grünen ganz oben auf der Agenda stehen. Haben sie aber nicht. Das heißt, hier steht auch ein Vernichtungsfeldzug der Natur zwischen Frankfurt und Basel am Rheinverlauf, eine der schönsten Gegenden, die Deutschland hat. Deutschland ist insgesamt übrigens schön, aber auch dort ist es eben halt wunderschön. Und dann finden dort industrielle Abbauten statt, wie immer die stattfinden. Wann soll das endlich mal großflächig diskutiert werden? Würde man jetzt auf die Elektromobilität verzichten, hätten wir einen der größten Verbraucher von Wasser erst einmal rausgenommen. Und das ist nicht der kleine Mann, der seinen Opel Corsa da am Wochenende mit dem Schlauch absprüht.
Ja, vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, auch, dass ja die ganzen Patente für Diesel- oder Benzinerfahrzeuge, die nicht mehr in künftiger Zeit in Deutschland und in der EU hergestellt werden, nach China wandern.
Ja, haben wir gerade gestern unterhalten mit Experten in China, die dort ganz tiefe Verbindungen haben. Also die chinesischen Regierungen, die bauen offenbar darauf, dass die Industrialisierung in China auf Verbrennungsmotoren extrem aufgebaut und forciert wird. Das heißt, die gesamte Verbrennungstechnologie von den deutschen Konzernen, die über ein Jahrhundert mehr oder weniger oder noch länger aufgebaut wurde, ist jetzt mittlerweile in China angelangt. Die Deutschen beginnen jetzt Elektrofahrzeuge zu bauen, wo die Batterien dann in Afrika hergestellt werden, die Chinesen unter ihrer Führung dort steuern, Lithium abgebaut, Naturvernichtung und so weiter, während die Chinesen ordentliche Fahrzeuge bauen mit Verbrennungsmotoren, wie wir es vorher gemacht haben. Also hier wird es irgendwie ganz deutlich, dieser Irrsinn, der hier hintersteht.
Ja, vor allem, ich meine, China hat ja sowieso schlechte Luft, wie wir wissen. Aber wenn jetzt die angeblich so umweltverunreinigenden Diesel- und Benzinerpatente nach China gehen, Andreas, dann wird die Lage ja ungleich schwieriger dort, während ja auch, wie wir gestern von den China-Experten erfahren haben, darüber hatten wir hier auch schon berichtet, über 600 neue Kohlekraftwerke gebaut werden.
Kohlekraftwerke. Es sind an die 1000, die gebaut werden sollen, in Planung sind oder schon gebaut werden. Das heißt also, diese grün-rote Ideologie, die scheint hier nur im Westen zu laufen. Und wenn ich das sehe, dann sehe, dass diese gesamten Fehlentwicklungen nur dienen dem fernöstlichen großen Bereich, der durch die RCEP, das ist ja dieses Handelsabkommen, was China installiert hat, von Japan, Indonesien und so weiter, das sind ja die ganz großen. Dort findet in Zukunft die große Weltwirtschaft statt. Übrigens, ich begrüße das definitiv nicht, weil diese Umweltvernichtung, die wir in der Vergangenheit hatten, muss wirklich dringend angegangen werden, aber nicht so stümperhaft, wie wir es zurzeit leben, indem jetzt diejenigen aufgeben, die jetzt im Westen sind, der ehemalige Vorzeigewesten, und die gesamten Märkte, die Marktanteile und das Know-how dem fernen Osten überlässt. Und dann, dass dann dort mehr oder weniger von dort aus die gesamten Umweltsünden laufen. Und wenn die moderne Verbrennungstechnologie der deutschen Automobilindustrie dort in China zum Zuge kommt und sie dort eben mit der Technik auch bauen können, dann wird sich das mit Sicherheit nicht schädlich auf die Luft auswirken, sondern günstig aus die Luft. Denn diese Fahrzeuge, die in deutscher, ich sage mal, Ingenieursarbeit über Jahrzehnte aufgebaut wurde, die ist ja tatsächlich wirklich relativ sauber im Verhältnis zu dem, was wir zurzeit erleben.
Wir hatten ja auch mal irgendwann vor 2-3 Wochen ein Video eingestellt von diesem alten Audi, Der mit wie viel?
Ja, der konnte, das ist schon ein altes Video aus den 80er Jahren, da war man in der Lage, einen Audi 100 aufzubauen mit einer Maschine. Der ist dann gefahren mit 1,78 Liter Benzinverbrauch oder Dieselverbrauch sogar. Dieselverbrauch, was überhaupt kein CO2 freisetzt, sondern nur bestimmte Feinstaubgeschichten. Aber egal, die Technik wäre heute in der Lage, die Probleme wirklich zu lösen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute und die Konzerne und die Macher, die in der Vergangenheit die Fehlentwicklungen gesteuert haben, die jetzt wieder die neuen Fehlentwicklungen steuern, jetzt allerdings unter dem Label, wir sind ökologisch und die anderen haben alle versagt und wir holen euch da raus.
Ja, und als ob das alles nicht schon katastrophal genug ist, und wir wissen ja auch, welche Einschränkungen in der Landwirtschaft generell derzeit durch Lockdowns, durch Lieferengpässe, durch feststeckende Schiffe und so weiter, die wiederum feststecken, weil neue Corona-Maßnahmen, Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden, als ob das alles nicht schon reicht, kündigt China jetzt an, dass die Düngerpreise von dort explodieren. Dies wirkt sich aus als ein Schock für den Weltmarkt, berichtet Agrar heute, das Portal. Und da heißt es, die Harnstoffpreise erreichen einen neuen Rekordstand. Das hat erhebliche Folgen für die Weltmarktpreise für Harnstoff und andere Stickstoffdünger. Der Grund: Die Chinesen gehören bei Harnstoff und Phosphor zu den größten Exporteuren und Produzenten der Welt. Wir erinnern uns, Weißrussland, Kalium wird auch nicht mehr geliefert. Am chinesischen Terminmarkt in Chengshu steigen die Harnstoffpreise auf zuletzt umgerechnet 340 Euro pro Tonne. Diese Explosion beim weltweit wichtigsten Stickstoffdünger dürfte natürlich die europäischen Märkte treffen und damit wiederum die Einkaufspreise der hiesigen Ackerbauern, und damit wiederum wird sich das alles beim Verbraucher zeigen. Und der Spiegel hatte ja vorgestern, glaube ich, eine Meldung veröffentlicht und gefragt, ganz ernsthaft, ob in absehbarer Zeit das Rindfleisch pro Kilo 80 Euro kosten könnte.
Ja, also da könnte man jetzt ganz viel zu sagen, gerade zum Thema Phosphor. Da zieht sich bei mir immer alles zusammen, weil da kommt auch noch eine Riesenproblematik auf uns zu. Aber es ist tatsächlich so, dass wir momentan durch diese Neuerung der Shutdown-Politik eine neue Ära eingeleitet haben. Wir dürfen nicht vergessen, was hier Ursache und Wirkung war. Die Ursache ist nicht ein Coronavirus. Die Ursache ist der Shutdown, ausgelöst, um abzulenken von einer Finanzkrise, die wiederum nur den Umverteilungsmechanismen dient. Und ich möchte das zwischendurch immer wieder kurz auf die Füße stellen, dass wir den Zusammenhang nicht verlieren. Und wir sehen, dass da momentan jetzt die ganzen Lieferproblematiken bis hin zum Suezkanal, bis hin zu diesen Problemen in den großen Häfen in China stattfinden. Und wir jetzt gleichzeitig den Great Reset reinziehen. Wir sehen also diese groß angelegte, orchestrierte Strategie, die gesamte Weltpolitik zu verändern, die nur auf eines hinauslaufen soll: Wir sind irgendwie zu viele. Und gleichzeitig findet eine große Impfaktion statt. Und da versuche ich natürlich auch immer irgendwo die Zusammenhänge nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz hier zu dieser Meldung aus China. Also man befürchtet jetzt, jedenfalls die internationalen Handelsunternehmen, die Einführung von Exportzöllen und anderer regulierender Maßnahmen, natürlich mit sehr destruktiven Folgen für die gesamten Weltmarktpreise. Analysten hatten erwartet, dass Chinas Harnstoffexporte in diesem Jahr etwa die Größenordnung von 2020 erreichen könnten, nämlich circa rund 5,5 Millionen Tonnen. Das wird jetzt nichts werden. Und aus China kommen zudem Berichte, dass die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission wegen des steilen Anstiegs der Düngemittelpreise eine Untersuchung des Harnstoffmarktes eingeleitet hat. Denn Reuters, die Nachrichtenagentur, hatte berichtet, dass ein Team dieser Nationalen Entwicklungskommission ein Team an die Börse in Chengdu geschickt hat, um die Hintergründe für den Preisanstieg zu erfahren. Andreas, das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Es heißt, die Kommission werde die Marktaufsicht verstärken und entschlossen gegen Lagerhaltung, also Horten, Preistreiberei und die Verbreitung von Informationen über Preiserhöhungen vorgehen, um die Marktordnung und die stabilen Preise für Düngemittel aufrechtzuerhalten.
Ja, daran sehen wir eben die sozialistischen Strukturen, die auch wiederum dahinter stehen. Aber was mich wundert bei der ganzen Geschichte ist, wir sind bereit, Shutdowns weltweit einzuführen mit gigantischen Folgen, die sich jetzt so langsam erst zeigen, wir aber bereits seit einem Jahr darauf hinzuweisen, versuchen immer wieder. Auf der anderen Seite kann ich eines nicht verstehen. Wenn man solche Notfallprogramme macht, wie Shutdowns, die angeblich der Gesundheit dienen, dann begreife ich nicht, dass man tatsächliche Notprogramme macht in Sachen Ernährung. Warum zum Beispiel werden in Europa nicht die Landwirtschaftsflächen wieder aktiviert, die längst brach liegen, die sogar mit EU-Stilllegungsprämien versorgt werden und einige anderen werden als Versuchsfelder für genmanipulierte Monsanto-Turboacker benutzt. Also eine völlige Verfehlung der gesamten Lage. Wir könnten ohne weiteres dafür sorgen, jetzt in einem Notfallprogramm, und das fände ich wichtig, dass die Bauern, das waren übrigens damals die ganz wichtigen, das waren die Edelmänner, das waren die Adligen, adelig kommt von edel, das waren die Bauern und das waren die Handwerker. Der eine hat seine Kunst eben halt begreifbar gemacht und der andere hat die Versorgung für die Menschen dargestellt. Und wir endlich wieder zu einer regionalen Versorgung zurückkommen. Die gesamte Welt könnte sich auch ohne Düngemittel in dieser Form wieder neu reaktivieren, wenn es wieder die regionalen Selbstversorgungssysteme gäbe, würde, wie es früher war. Und dann sollte sich Europa möglichst schnell auch mit Weißrussland wieder versöhnen, sich entschuldigen für die Doppelmoral, damit dann zumindest die Kaliumsalze dann noch weiter genutzt werden können. Und so könnten wir an der Stelle zum Beispiel einen großen Bereich um Europa zum Beispiel satt bekommen. Und dasselbe könnte man für jedes einzelne Land insgesamt sehen. Und die Länder, die nicht die Möglichkeiten hätten, die müssten dann tatsächlich versorgt werden von denen, die sie haben. Ich denke an die Ukraine. Dort gibt es die Schwarzerde. Das ist das fruchtbarste Land, was es auf der Erde gibt. Damit könnte man quasi einen Großteil von Russland komplett ernähren. Alles wäre möglich, alles wäre möglich. Aber stattdessen wird dort ein Krieg geführt gegen die Ukraine, um dann anschließend die Schwarzerde zu übernehmen, um sie dann auch für gentechnische Experimente mit zu vergewaltigen. All diese Dinge gehören insgesamt in dieses Netz der neuen orchestrierten Strategie hier mit reingebaut. Und die Menschen können nur wach werden und irgendwann sagen, halt, so geht es nicht weiter. Wichtig ist die geistige Vorrichtung erst einmal und dann kann man es auch mit dem Verstand logisch angehen. Es gibt gute Möglichkeiten und ich denke nicht daran, in irgendeiner Form eine Aufgebehaltung darzustellen, sondern ganz deutlich zu machen, wir haben die Kraft und die Zeit wird reichen, weil die Schöpfungsgesetze mit uns sind, sofern wir uns den Schöpfungsgesetzen auch entsprechend unterordnen und richtig leben und falsch. Jeder Einzelne für sich. Und da kommt dann der wirkliche Zusammenhang raus.
Ja, was auf jeden Fall deutlich wird, ist, dass wir in einer Zeit nie dagewesener Ausmaße uns befinden. Es ist eine Art hybride Kriegsführung gegen die Menschheit, nicht nur gegen Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern wie wir sehen in Amerika werden einfach die Staudämme gelockert und das Wasser wird in die Ozeane geleitet wegen der Rettung von Fischarten, während die Menschen wahrscheinlich verdursten werden und die Ernten vertrocknen und damit auch wieder Hungerkatastrophen ausgelöst werden, vor allem Verteuerungskatastrophen, was wiederum die Armut beschleunigt. Also man kann ja, wenn man die Zusammenhänge von oben erkennt, also wenn man wirklich, deswegen machen wir diese unliebsamen Themen hier in diesem Podcast auch immer wieder, damit die Zusammenhänge verstanden werden. Und dann wird auch klar, dass Berlin oder Brüssel ja nur Handlanger sind eines Systems, das auf der ganzen Welt, egal welche politische Partei wo herrscht, irgendwie mit einbezogen werden.
Es sind und bleiben Lobbyvertreter. Geld regiert die Welt. Die Frage ist, wer regiert das Geld? Und wenn wir wissen, dass es da eben halt eine unendliche Macht gibt, einiger weniger Personen, die mehr privates Vermögen haben als ganze Staatshaushalte, das darf man nicht vergessen ausmachen, dann erkennen wir eben halt diese völlige Fehlstellung der gesamten Erde. Und an der Stelle gilt es anzugreifen.
Es gibt bestimmt immer eine ganze Menge Leute, die solche Meldungen en passant hören oder sie sehen oder lesen sie und sagen, ja, das geht mich ja nichts an, das ist ja alles da in Kalifornien oder das ist in China oder so. Nein, die Dinge hängen natürlich aufgrund der globalen Weltpolitik, der multilateralen, wie Frau Merkel es nennt, hängen die Dinge dicht zusammen und ihr seht, ein Hafen in Südchina beispielsweise ist dicht und es kommen die Artikel nicht mehr an. Alle Branchen, Holz, Baubranche, Agrarbranche und die Lebensmittelversorgung, alles hängt zusammen. Und es wird in Zukunft nicht besser, sondern schlechter werden. Deswegen auch immer wieder die Hinweise für die Vorsorge. Andreas, ganz zum Schluss heißt es in diesem Artikel, und damit sind wir wieder bei deinem besten Freund Klaus Schwab, dass die Exportsteuer, sollte China die jetzt hier auf diese Stoffe, auf diese Agrarstoffe einführen, dass die zum ungünstigsten Zeitpunkt für Indien käme, dass nämlich vor kurzem einen neuen Harnstofftender angekündigt hat. Dieser bevorstehende Tender ist der vierte Einkauf Indiens seit März, wobei der weltgrößte Harnstoffimporteur gezwungen ist, wieder auf den Markt zurückzukehren, nachdem er nur fast 2 Millionen Tonnen in den letzten 3 Ausschreibungen gekauft hat. Das heißt, wenn China dann nicht genügend Indien nicht genügend Düngemittel hat und seine Landwirtschaft dementsprechend befriedigen kann, dann trifft es die Ärmsten der Armen.
Ja, und das ist es ja wie immer. Wir sehen ja, dass wir hier in unserer sogenannten westlichen Welt warm gebettet zwischen 2 Shows und Deutschland sucht irgendwelche Superstars eben halt eingebettet bekommen, die Corona-Geschichte und dass alle mit einer Filtertüte vor dem Gesicht rumlaufen und finden sich ganz wichtig und wollen ihre Gesundheit schützen, während gleichzeitig durch diese Maßnahmen, die hier stattfinden, Millionen, hunderte Millionen Menschen dem Hungertod geweiht werden. Das ist das, was da wirklich hintersteht und das macht mich auch ein Stück weit wirklich wütend.
Ja, es nützt nur nichts. Und wir sehen ein Interview, das beim Redaktionsnetzwerk Deutschland erschienen ist, und zwar mit dem Außenhandelspräsidenten. Der Mann heißt, wie heißt der? Börner. Vornamen hat er nicht, doch Anton. Auf jeden Fall hat dieser Außenhandelspräsident ein Interview gegeben und der rechnet auch mit längeren Lieferzeiten und steigenden Preisen. Das heißt, die Sache wird jetzt langsam offiziell. So ganz langsam dreht man an der Schraube, dass diese Informationen jetzt zum Bürger kommen, also wenn das Redaktionsnetzwerk Deutschland das verbreitet, dann findet das eine Fläche und ihr werdet mal die Medien beobachten können in den nächsten Tagen und Wochen. Da werden wir plötzlich auf das Thema, das seit 1,5 Jahren, seit dem Beginn der Pandemie absolut virulent ist, dann werden so langsam die Bürger darauf vorbereitet. Also und der wird gefragt, ob die Globalisierung an ihre Grenzen gerät. Und er antwortet, dieser Herr Anton Börner, ohne die Globalisierung wäre ein funktionierender Weltmarkt, von dem Deutschland in hohem Maße profitiert, nicht denkbar. Stabile Lieferketten sind entscheidend für den schnellen weltweiten Wiederaufschwung. Die aktuellen Ereignisse führen uns vor Augen, wie fragil sie zugleich sind. Das unglückliche Zusammentreffen verschiedenster großer und kleiner Störungen ist sicherlich eine Herausforderung für viele Unternehmen, die jedoch in kooperativer wie konstruktiver Zusammenarbeit aller Akteure zu bewerkstelligen ist.
Ja, und da sind schon so viele Fehler in den Annahmen drin. Ich rede ja immer von Annahmefehlern, nicht den Ableitungsfehlern. Wenn es alleine schon heißt, dass Deutschland von den Exporten überproportional partizipiert, dann ist das so nicht richtig. Sondern es ist so, dass über Exportüberschüsse natürlich auch nur bezahlt wird mit Geld. Geld allerdings sich gerade in der Kernschmelze systematisch befindet. Das heißt, wenn das Geldsystem irgendwann weg ist, dann haben wir das Problem, dass unsere gesamten Exportgewinne überhaupt nichts mehr ausmachen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Gelder, die in die deutschen Konzerne einfließen, das sind nämlich deutsche Konzerne, die die Gewinne machen. Kleine Mittelständler gehören nicht mehr dazu. Seit einem Jahr sind sie sogar ganz abgemeldet in weiten Teilen. Dann bedeutet das, diese Konzerngewinne ja nicht ausgegeben werden ausschließlich in Deutschland, sondern die bekommen dann in Form von Dividenden die Eigentümer dieser Konzerne. Die sitzen aber nicht unbedingt in Deutschland, sondern wieder weltweit. Das heißt, diese Exportgewinne, die werden immer mehr oder weniger so dargestellt, als würde es der Volkswirtschaft, also dem Volk, Volkswirtschaft unterscheidet sich von Betriebswirtschaft, weil das eine das Volk im Fokus hat und das andere die Betriebe. Es gibt aus meiner Sicht gar keine Volkswirtschaft, es gibt nur noch Betriebs- oder genau genommen Industriewirtschaft oder Konzernwirtschaft oder Korporatismus, wie man auch so auf Neudeutsch sagt. Und genau hier sieht der Punkt, dass also die Annahmen schon falsch sind. Und wir sehen, dass China momentan ihre gigantischen Exportgewinne aus den Jahrzehnten in Dollarnoten ausgibt wie nichts Gutes und kauft sich überall ein, im Ausland, um die Dollarnoten noch schnell loszuwerden, bevor das System crasht und das Geld alles keinen Wert mehr hat. Das ist ja alles eine Dollar-Währungssystematik durch die Leitwährung. Die Deutschen können das aber nicht. Das hat auch mit der mangelnden Souveränität des Staates zu tun. Also hier werden Zusammenhänge dargestellt, die vorn und hinten einfach nicht stimmen.
Ja, und vielleicht noch ganz interessant, was dieser Herr Börner am Ende noch sagt. Also er wird gefragt, welche Konsequenzen er erwartet für die deutschen Im- und Exporteure. Und er sagt, mit den vielfältigen weiteren Belastungen sind die Auswirkungen trotzdem insgesamt überschaubar. Andreas, aus meiner Sicht eine völlig irreleitende Information, wenn wir mal zugrunde legen, über was wir seit einer Stunde hier gerade gesprochen haben, mit welchen weitreichenden Folgen diese ganzen Fakten behaftet sind. Also das heißt, eine absolute Verharmlosung.
Ja, also Frau Merkel ist ja auch wie viele Politiker eingenordet worden in Form eines Eides, wo sie den Nutzen des deutschen Volkes mehren soll. Und den Nutzen des deutschen Volkes, der wird hier tatsächlich vermehrt, allerdings nicht im Interesse des deutschen Volkes, sondern der Nutzen des deutschen Volkes im Ausland. Und hier wird eben halt auch mal relativ klar, wie hier die Zusammenhänge sind. Hier sind Lobbyvertreter und die treten auf als irgendwelche Experten, die angeblich die deutsche Wirtschaft und die deutsche Ökonomie vertreten. Aber in Wirklichkeit geht es darum, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Noch einmal. Das soll nicht dem deutschen Volk nutzen, sondern das deutsche Volk wird genutzt. Und genau das wird hier ganz deutlich, wenn er hier mit solchen Dingen redet. Auf der einen Seite, welche Probleme wir haben, und auf der anderen Seite spricht er einfach davon, das ist alles gar nicht so schlimm, weil für die anderen ist es auch nicht schlimm. Aber für Deutschland wird es immer schlimmer. Und das ist das, was wirklich ärgerlich ist an dieser Stelle.
Gut, für Deutschland, aber wie gesagt, wenn wir uns jetzt ansehen, die Weltsituation, da hat jeder inzwischen und bekommt noch mehr Probleme. Und Herr Börner ist auch nicht nur verharmlosend. Er sagt, zum Beispiel sind die rasant steigenden Frachtpreise ein Problem. In einigen Sektoren zahlen die Lieferanten die zusätzlichen Frachtkosten aus der eigenen Tasche. Angesichts einer teilweisen Verzehnfachung der Frachtraten ist das aber nur begrenzt möglich. Erschwerend kommt die große Unsicherheit hinzu, ob die Ware überhaupt verschifft wird oder nicht. Und selbst wenn die Unternehmen bereit sind, deutlich höhere Preise zu zahlen, erhalten sie in der Regel dennoch keine verlässliche Zusicherung hinsichtlich der Lieferzeiten. Er sagt, wir appellieren, dass sich die Marktteilnehmer angesichts der Ausnahmesituation fair verhalten. Und müssen Konsumenten mit Einschränkungen rechnen? Und das heißt jetzt hier von absolut öffentlicher Stelle des Außenhandelspräsidenten. Er sagt, vereinzelt sind die Auswirkungen bereits spürbar, sei es durch längere Lieferzeiten, höhere Preise oder dass bestimmte Produkte hin und wieder gar nicht lieferbar sind. Und damit ist auch in den kommenden Monaten zu rechnen.
Ja, vielleicht sollte man mal eines verstehen. Es gibt ein sogenanntes Pareto-Prinzip. Pareto ist ein Prinzip, wo man sagt, 80-20, das ist also quasi die Verhältnismäßigkeit, 20% in einem Betrieb der Mitarbeiter bringen ungefähr 80% der Leistung des Gesamtbetriebes. Die anderen 80% bringen ungefähr 20% der Gesamtleistung des Betriebes. Und das befindet sich, dieses Pareto-Prinzip, eigentlich in allen sozialen Strukturen, wo auch gearbeitet wird. Und wenn wir das wissen, dass Deutschland zu diesen 20% definitiv gehörte und ein paar andere sehr starke Länder, kleine Länder, starke Länder, die wirklich dafür gesorgt haben, dass ein Großteil der Welt damit von partizipierte. Das ist nichts Schlimmes, sondern das ist einfach nur eine ganz klare Feststellung. Dann ist es wichtig, dass man die Leistungsträger nicht zerstört. Und wenn ich davon spreche, dass Deutschland jetzt eben halt in diese Schwierigkeiten gerät, dann soll das auf gar keinen Fall dagegen gestellt sein, dass es da die 130 Millionen Menschen gibt, die in Afrika hungern in Zukunft oder schon bereits hungern laut der UN durch die Shutdown-Maßnahmen. Das steht ja im gar kein Verhältnis, das ist mir schon klar. Aber wir dürfen die Hände nicht beißen, die uns füttern. Und das ist ganz wichtig. Und Deutschland und auch verschiedene andere große Wirtschaftsstandorte waren die Garanten auch für viele, viele andere Staaten auf der gesamten Welt, die damit von partizipierten. In einer definitiv, da bin ich völlig überein, auch falsch angelegten Grundeinrichtung der gesamten ökonomischen Architektur. Aber nichtsdestotrotz hat es somit funktioniert, dass die Menschen ein insgesamt zumindest besseres Dasein hätten, als wenn man diese Leistungsträger zerstört hätte. Und das ist das, was ich momentan sehe. Das ist schwierig.
Wir reden ja im Moment selten, aber auch das wird Schwerpunkt der nächsten Woche werden, über die vielen Unternehmen, die in die Pleite gegangen sind durch die Lockdown-Maßnahmen. Viele, viele Mittelstandsunternehmen, die jetzt abgewickelt werden müssen, was ein riesengroßes Leid ausgelöst hat. Übrigens natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern dieser Erde. Und wenn man sich die Zusammenhänge heute ansieht, dann kann man ja nur von einer konzertierten Weltaktion ausgehen, um die Welt vor die Wand zu fahren.
Ja, also so kann man es sehen und das meine ich auch gerade mit dem, was ich da so ein bisschen ausführte.
So, und jetzt kommt, wir gehen jetzt mal raus aus den Versorgungsthemen und kommen noch mal zur Mikrobe. Und es gibt eine Meldung, die wirklich aufhorchen lässt, die ist bei Daily Mail heute erschienen, also einer britischen Tageszeitung. Und die klingt für uns wie eine Kriegserklärung, nämlich bis zu 5 Millionen britische Urlauber könnten von der Einreise nach Europa ausgeschlossen werden, weil sie eine AstraZeneca-Impfung erhalten haben, die in Indien hergestellt wurde. Und die erkennt die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, nicht an. Und das könnte zu massiven Problemen führen, wenn Briten, die damit geimpft wurden, ins Ausland reisen wollen. Und das sind circa 5 Millionen, die diese Version des Impfstoffes bislang bekommen haben. Und es heißt hier bei der Daily Mail, die könnten an den EU-Grenzübergängen zurückgewiesen werden, wenn die Chargennummern in den digitalen Covid-Pässen überprüft würden oder werden. Und die Briten, die reagieren darauf natürlich nicht amüsiert, das ist vollkommen klar. Und es gibt aber inzwischen bereits Länder, die sagen, wir machen da nicht mit. Wir stellen uns gegen die Empfehlungen der EMA. Dazu gehören Österreich, Deutschland, Griechenland, Slowenien, Spanien und die Schweiz. Aber Andreas, was sind das denn für Methoden? Was sind das für Maßnahmen, wenn die EMA, also eine EU-Behörde, sagt, die mit diesem Impfstoff versorgt wurden, die dürfen nicht rein?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber man darf eines nicht vergessen, diese mRNA-Impfstoffe unterliegen ja zum Beispiel in Europa einem Unternehmen in Tübingen, die CureVac. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Und das könnte damit zusammenhängen, dass die Inder quasi ein ähnliches Medikament oder ein Medikament auf dieser Ebene aufgebaut haben, aber unterliegen eben halt nicht diesem Patent. Und das könnte ganz andere Auswirkungen haben, die ich gerne auch noch mal beschreiben kann, so ein bisschen.
Ja, mach das doch gleich mal.
Ja? Ja. Okay, also wir haben ja eine Situation, die mich sehr gewundert hatte. Und ich bin mal reingegangen in die Patentamtsregister. Und da stellt man plötzlich fest, wem gehört eigentlich dieses Patent für diese mRNA-Impfstoffe. Und da stellt man fest, dass zum Beispiel das Moderna-Impfstoffpatent, ich habe das zum Beispiel hier gefunden, das ist nicht von Moderna beantragt worden. Oder BioNTech auch nicht von BioNTech, also nicht von dem Urgur Sahin oder BioNTech direkt oder Pfizer. Nein, nein. Auch nicht die Bill und Melinda Gates Stiftung haben diese Patente auf diesen Wirkstoff, sondern eine Firma. Und das ist eine Firma und die heißt CureVac aus Tübingen. Die CureVac war mal ein ganz großer Hoffnungsträger, der mit individuell entwickelnden mRNA, also Messenger-Ribonuklein-ACIDS-Impfstoff zu entwickeln, weil sie außerhalb an Krebsstofftherapeutikern damit bereit waren. Und das Interessante ist, ich habe mir mal diese CureVac angeguckt, dieses Unternehmen. Und da gucke ich mir mal die Aktionärsstruktur an. Und da finden wir einmal ganz oben interessanterweise eine Hopp Biotech Holding. Und die ist mit 42% an dem Unternehmen beteiligt. Und Dietmar Hopp selbst mit 4,15%. Aber das Government of Germany, also die Bundesregierung, ist also eine maßgeblich beteiligt mit 16,01% an diesem Unternehmen. Und jetzt kamen mir natürlich sofort ein paar komische Gedanken, denn wenn ich mir vorstelle, dass die gesamten Patente nicht laufen auf die entsprechenden Impfstoffhersteller, sondern auf ein Unternehmen, in dem die Bundesrepublik Deutschland maßgeblich beteiligt ist, dann fragt man sich natürlich, wenn dann irgendwann tatsächlich irgendwelche Impfstoffschäden auftreten könnten, weltweit, könnte es sein, dass die CureVac dafür haften muss? Kann es sein, dass dann die Bundesrepublik Deutschland für Impfschäden, für all diese mRNA-Impfstoffe weltweit einspringen muss? Das wäre natürlich aus meiner Sicht ein Fiasko und ein Oberskandal. Und vielleicht wäre irgendein, das ist vielleicht eine Bitte jetzt hier mal an unsere Zuhörer, ein Patentspezialist, ein Patentanwalt in der Lage, mir in ganz kurzer und prägnanter Form diese Dinge so zu bestätigen oder eben halt zu sagen, das ist auf gar keinen Fall so, weil ich versuche mich da durchzufummeln hier durch meine Recherchen, aber ich bin kein Patentjurist und habe da natürlich Schwierigkeiten, das im Detail zu verstehen. Wäre es so, dass die Bundesrepublik Deutschland als Mitaktionär, als maßgeblich, nicht als Haupt, als maßgeblicher Aktionär bei der CureVac verantwortlich ist für alle mRNA-Impfstoffe, die auf der Welt verimpft werden, dann wäre das natürlich im Falle einer Katastrophe durch Nebenwirkungen durch die Impfstoffe ja quasi ein Staatsbankrott, der da sofort mit dranhängen würde. Das würde mich mal interessieren. Das ist jetzt einfach nur eine Frage. Das sind so die Dinge, an die ich jetzt rangehe. Das war jetzt nicht geplant. Aus diesem Grunde bin ich da jetzt relativ locker da in meinen Gedanken.
Ja, vielen Dank für diese nicht unerheblichen Informationen. Was das genau bedeutet, kann man im Moment noch nicht sagen. Du bleibst an dem Thema dran, Andreas, und wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, und dann kommt eine Meldung, die hat Boris Reitschuster aufgearbeitet, nämlich diese Meldung hören wir jetzt übrigens aus nahezu allen anderen Ländern auch. Mehr als die Hälfte aller Delta-Toten in Großbritannien war geimpft. Das heißt, die Todesrate bei Geimpften hier, vor allem bei diesem Delta-Virus, liegt bei den Geimpften. Und es gibt noch eine weitere Steigerung. Weitere Zahlen sind interessant. Insgesamt wurden bis Anfang der vergangenen Woche 1320 Patienten mit der Delta-Variante in britischen Krankenhäusern behandelt. 902 von ihnen waren unter 50 Jahre alt und von diesen waren 77% ungeimpft, schreibt die FAZ. Bei den über 50-Jährigen, die klinisch behandelt wurden, ergibt sich ein anderes Bild. Ein Drittel war ungeimpft, ein Viertel mit einer Dosis geschützt und 39% hatten zwei Dosen erhalten. Und Reitschuster schreibt hier, RTL hatte das verbreitet und auch die FAZ. Und die RTL habe versucht, die Entwicklung für die Zuschauer mit dem Mediziner Dr. Christoph Specht zu erklären. Auf die Frage, warum es trotz der Impfung Delta-Tote gebe, antwortete er, Der Impfstoff ist ja auf den Urtypus gebaut worden. Da passt er super. Da kann er in vielen Fällen sogar die Infektion verhindern. Aber jetzt mit den Varianten, da passt der Impfstoff nicht mehr ganz exakt. Trotzdem, er kann immer noch sehr zuverlässig sein. Und RTL kommentiert das dann, vor allem in Zahlen ausgedrückt, ist der geringe Impfschutz bei der Delta-Variante deutlich zu erkennen.
Naja, man merkt ja schon, in welche Richtung das läuft. Also es wird ja mit den Zahlen operiert. Das ist ja die Willkür in Reinkultur. Und man will natürlich möglichst keine Ungeimpften mehr haben, denn sonst stellt sich irgendwann heraus, dass die Ungeimpften insgesamt am sichersten sind und am stabilsten sind gegen alle Angriffe von irgendwelche Viren. Also versucht man jetzt natürlich, eine hohe Impfquote zu erreichen und argumentiert dann natürlich auch und sagt, ja, natürlich sind da viele Geimpfte von, aber es sind ja auch quasi alle geimpft. Insofern können ja auch keine Ungeimpften mehr dabei sein. Und deshalb muss man sehen, dass man die Ungeimpftenquote gen Null runterbekommt. Das ist das Ziel. Das wird nicht funktionieren. Auch davon bin ich überzeugt. Und dann fliegt das ganze Ding natürlich um die Ohren. Und ich habe hier gerade noch mal reingeguckt hier zu dem vorherigen Thema CureVac. Das passt da nämlich ganz gut zu, die nämlich am 8.4.2021 ein Schreiben hier bekommen haben. Da geht es nämlich um die Beantragung eines Schutzzertifikates für Arzneimittel, die CureVac AG beantragt haben. Beim Deutschen Patentamt. Ein Schutzzertifikat hat also die Aufgabe, dass man die Patente über längere Zeiten halten kann, weil zum Beispiel das Genehmigungsverfahren eines solchen Patentes eben halt sehr viel länger dauert. Gerade bei Medikamenten ist das relativ kritisch. Und das passt so gerade ins Bild. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die CureVac nahe dazu rumkämpft, in irgendeiner Form haftbar zu sein für eventuelle Schäden, die da mal auftreten können. Und das macht mich stutzig. Also wie gesagt, ich bin sehr interessiert daran, von einem Anwalt für Patentrecht da vielleicht ein paar Informationen als Unterstützung zu bekommen.
Genau, und welche Auswirkungen die Impfstoffe haben, das wurde eben nicht nur in Großbritannien ruchbar, sondern auch in den USA. Und zwar hat die US Food and Drug Administration, also abgekürzt FDA, das ist zu Deutsch die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel und auch Lebensmittelüberwachung, die haben eine Warnung herausgebracht und der unabhängige US-amerikanische Fernsehsender OANN hat darüber berichtet. Da heißt es, die Todesfälle durch den Impfstoff, was die Mikrobe angeht, steigen weiter an. Die FDA oder FDA gibt nun eine Warnung heraus, die durch den Impfstoff ausgelöst wurde. Und im weiteren Kontext, die Auswirkungen des Impfstoffs, die Gefahren, die Katastrophe, all das nimmt weiter zu. Der Tribut an Menschenleben ist jetzt schlimmer, als sich irgendjemand hätte vorstellen können. Nach offiziellen Angaben der Regierung gab es inzwischen über 6.000 Todesfälle als direkte Folge der Coronavirus-Impfung. Weitere 250.000 Menschen erlitten Herzinfarkte und über 17.000 eine schwere allergische Reaktion. Insgesamt gab es fast 400.000 Fälle von Amerikanern, die nach einer Impfung gegen das chinesische Coronavirus schwere und sogar lebensbedrohliche Reaktionen erlitten. Und zum Vergleich, das sind fast so viele Menschen, die offiziell durch das Coronavirus selbst gestorben sind. Aber die Zahlen, was die Impfungen angeht, die steigen von Tag zu Tag weiter. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Impfstoff völlig experimentell ist und ja eigentlich öffentlich noch gar nicht zugelassen.
Naja, und die Corona-Toten, die man hier berechnet, sind ja mit und an Corona verstorben. Und mit und an ist ein großer Unterschied. Wenn ich zum Beispiel ein Magengeschwür habe und ich sterbe, dann kann es sein, dass ich an dem Magengeschwür gestorben bin oder mit dem Magengeschwür. Wenn ich also quasi mit einem Magengeschwür, welches sich vielleicht sogar von alleine wieder entsprechend rückentwickelt hätte oder medikamentös behandelt werden würde oder durch eine kleine OP, also ich hätte auf jeden Fall, wäre ich ein Magengeschwürpatient. Und wenn ich dann beispielsweise automatisch, auch wenn ich mit dem Flugzeug abstürze oder vom Auto überfahren werde, automatisch eben halt einem Magengeschwürtoten zugerechnet werde, dann wissen wir ungefähr, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Also ich glaube, ehrlich gesagt, auch interessanterweise, diese Toten, die wir hatten letztes Jahr in dem Corona-Jahr, was man uns aufgebaut hatte, da gab es ja keine Mutanten, da gab es keine großen Geschichten über Delta und Eta und Zeta und Eta und was auch alles da, sondern es gab immer nur irgendwelche Corona-Tote an und mit. Und seit geimpft wird, und das fällt mir auf, treten plötzlich die Mutationen auf. Warum eigentlich erst mit dem Beginn der Impfung? Ist das wirklich Zufall oder muss man hier tatsächliche Impfopfer unter einem anderen Label verpacken? Also genauso wie man damals in dem letzten Jahr 2020 die ganzen Verstorbenen den Corona-Toten zugeordnet hatte. Und das waren dann beispielsweise 25.000 Corona-Tote. Wir hatten aber beispielsweise im letzten Jahr keine Grippetoten mehr, die vorher auch 25.000 im Jahr 2019 ausgemacht hatten und im Jahre 2020 nur noch 500 waren. Stattdessen waren es plötzlich alles Corona-Tote geworden. Also hier beißt sich ja die Katze in den Schwanz und man sieht ja letztendlich hier, mit welchen Methoden da gearbeitet wird.
Ja, und auch Center for Disease Control meldet sich und gibt Berichte raus über die Auswirkungen der Impfungen und stützen sich auf einen Bericht oder aus Daten aus Israel, wo Gesundheitsbeamte sagen, dass die Hälfte aller Menschen, die jetzt an Infektionen erkranken, vollständig geimpft worden sind, also waren. Und jetzt warnt auch die FDA vor dem Risiko, nach Erhalt der Impfstoffe Moderna und Pfizer eine lebensbedrohliche Herzentzündung zu entwickeln. Das kommt zu den tödlichen Blutgerinnseln durch den Johnson & Johnson Impfstoff hinzu. Und die FDA sagt, dass die Warnungen notwendig sind, nachdem Fälle von Herzentzündungen bei jungen Erwachsenen und Kindern entdeckt wurden, die direkt durch den Impfstoff nachgewiesenermaßen verursacht wurden. Und eine der beunruhigendsten Erkenntnisse kommt von New England, vom New England Journal of Medicine, dass Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs für schwangere Frauen aufkommen lässt. Demnach erlitten etwa 13% der schwangeren Frauen, die den Coronavirus-Impfstoff erhielten, eine Fehlgeburt und verloren ihr Baby. Wir reden von 13%.
Ja, also es fehlen einem die Worte.
Ich möchte dazu sagen, dass auf 1 die Nachrichten, ihr kennt das neue Portal in Österreich, dass die wohl sich dieses Themas angenommen haben, welche Folgen das Impfen für Frauen hat, auf dem Menstruationszyklus und so weiter. Und eben auch, was die Fehlgeburten angeht. Und ich glaube, die kommen heute mit den Nachrichten raus und werden das Thema behandeln. Ich halte das für extrem wichtig, dass wir über diese Nebenwirkungen berichten, dass dies eben keine Verschwörungstheorien sind, sondern dass es Praxis ist, was passiert und was die Auf-1-Nachrichten da machen werden. Da werden wir dann sicher auch noch mal einen Blick drauf werfen, nämlich das sind eine ganze Reihe von Ärztinnen aus USA, glaube ich, und Australien, die über ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen berichten.
Ja, und Wochenblick.at und Auf 1 sind beide Medien, die sehr wichtig sind, weil sie eben halt auch heiße Eisen anfassen. Und man kann dort eine ganze Menge rausziehen an Informationen. Und wir können euch nur empfehlen, hört da mal rein, geht ins Telegram, meldet euch an. Die haben wirklich immer ganz interessante, auch kurze Ausschnitte aus beispielsweise längeren Interviews, wo man dann auch ganz kurz und schmerzlos informiert wird. Also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das gut.
Was wir heute noch mit reinnehmen hier, das ist die Aussage vom ehemaligen slowakischen Premierminister Robert Fico. Wir hatten neulich schon ein Video eingestellt und der hat sich bei einer Pressekonferenz, der war dreifacher Premierminister der Slowakei und hat sich bei einer Pressekonferenz ganz deutlich geäußert. Das war die Pressekonferenz seiner Partei, das ist die slowakische Smer-Partei. Und er ist von einem Reporter gefragt worden, ob er schon geimpft sei, beziehungsweise wann er sich impfen lassen will. Und er antwortete mit einer Gegenfrage: Sagen Sie mir, warum ich mich impfen lassen sollte? Und dann betonte Fico mehrfach, er habe nie gesagt, dass er sich impfen lassen wolle und dass er das auch nicht tun werde. Und der Reporter, öffentlich-rechtlich Mainstream gebürstet, bohrte weiter und fragte, was er denn seinen Wählern sagen würde, die noch unentschlossen seien, sich impfen zu lassen. Und der Parteichef erklärte dann, dass es für ihn eine persönliche Sache sei, also keine Herdenentscheidung. Jeder muss seine eigene Entscheidung aufgrund der Information treffen. Aber viele Menschen hätten die Informationen nicht. Und er erklärte, dass zum Beispiel in seiner näheren Familie eine Frau kurz nach der Impfung umgefallen sei wie eine Tasche und dann verstorben. Und er könne dem Reporter weitere ähnliche Fälle erzählen und riet ihm, bei Neurologen doch einmal nachzufragen, wie viele Tote durch Hirnschläge es gebe. Er wolle zwar niemandem Angst machen, aber die Leute sollten beide Seiten erfahren und sehen. Und das Impfen, das betonte er immer wieder, sei eine Sache der Freiwilligkeit. Er lasse sich nicht impfen, egal mit welchen Präparaten. Und er gehe davon aus, und es ist auch spannend, dass er sowas sagt, dass man in einem Jahr den Geimpften sagen wird, dass sie sich nun jedes Jahr impfen lassen müssten. Am Ende des Jahres würde dann der Jahresbericht von Pfizer oder Moderna zeigen, wie viele die daran verdient hätten.
Ja, aber was ich interessant finde, ist auch die Frage vom Reporter, wie er denn seinen Wählern gegenübersteht, als ob es die Aufgabe als Ministerpräsident oder als Politiker wäre, dafür zu sorgen, dass sich alle impfen lassen, anstatt dafür zu sorgen, dass alle aufgeklärt werden für und wieder und die Menschen dann eigenverantwortlich ihre Entscheidung treffen können. Genauso wie die Abgeordneten eigentlich nur ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich sind, so heißt es zumindest in den demokratischen Statuten, so ist der Mensch auch für sich eigenverantwortlich und kann selbst entscheiden, welche Risiken er eingehen will. Das heißt also, der Reporter bohrt hier also quasi nach, mehr oder weniger als Oberlehrer, und sagt, wie willst du denn die Leute dazu bringen, wie willst du sie kanalisieren, und treibst sie quasi wie eine Viehherde in das Gatter der Geimpften. Denn das ist doch seine Aufgabe. So wird es von dem Reporter gesehen, und das zeigt die Grundhaltung der Medien auch im Westen, in Deutschland hier beispielsweise, wenn man hier mehr oder weniger von der Regierung verlangt und erwartet, dass sie die Leute in eine Richtung treiben sollen. Das finde ich sehr bezeichnend.
Ja, und der Herr Fico sagte dann noch, er protestiert entschieden gegen das Impfen der Kinder und sagt, sind sie Versuchskaninchen? Werden wir experimentelle Produkte den Kindern injizieren, die Covid doch ohne Schwierigkeiten durchmachen? Und dann ist ihm noch sein Parteikollege Lubos Blaha zur Seite geeilt und hat das Wort ergriffen und sagte wörtlich, als ich gestern Präsidentin Kaputova zuhörte, wie sie das Impfen der Kinder propagiert hat, verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, ich halte das für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir dürfen unsere Kinder, das Wertvollste, was wir haben, nicht experimentellen Behandlungen aussetzen, bei denen wir unbekannte Langzeitfolgen und Nebenwirkungen nicht kennen. Und wir wissen auch nicht, ob es nicht sogar tödlich sein kann. Ich finde diese beherzten Aussagen bei einer Pressekonferenz dieser beiden Politiker extrem wichtig, auch als gute Nachricht zu sehen, dass eben doch immer mehr sich das jetzt nicht mehr ansehen wollen, sondern und auch nicht mehr schweigen wollen. Und wir wissen auch von einigen Prominenten aus Deutschland, deren Namen wir natürlich hier nicht nennen werden, die sich mehr und mehr an uns wenden und sagen, Kinder, wir halten diesen Wahnsinn einfach nicht mehr aus.
Ja, und es ist wirklich interessant, auch für unsere Zuhörer, dass sie Sternchen innen und Zysten und, nee, Zyst. Zysten ist was anderes.
Cis.
Also,
du solltest schon wissen, was du bist.
Ja, my dear Mr. Singing Club, wie der Engländer sagt, also mein lieber Herr Gesangsverein. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir hier eben merken, dass die Leute, die jetzt unsicher sind, manchmal gewesen sind noch, ob man sich hätte doch impfen lassen sollen jetzt, obwohl man es nicht wollte, sondern sich hat mehr oder weniger überreden lassen, überrumpeln lassen, die sollten ganz stabil bleiben und sagen, auf keinen Fall gegen meine tiefe innere Überzeugung und schon gar nicht aus dem Grund, dann kann ich wieder reisen. Wenn ich höre, dass der Kanzleramtsminister Braun sagt und alle die Geimpften, die werden in Zukunft keinen Lockdown mehr erleben, das heißt für Geimpfte gilt das nicht mehr, da denke ich tatsächlich auch an Herrn Ulbricht, der gesagt hat, niemand hat vor, eine Mauer zu bauen, oder Jens Spahn im Jahr 2020, es wird keinen Lockdown mehr für die kleinen Geschäfte geben, und kurz darauf wurden die Geschäfte alle wieder zugemacht. Also was die Aussagen eines Politikers an Wert haben, da haben wir genügend Erfahrungen, und hier wird das also in eine ganz eindeutige Richtung gehen. Wenn ich dann auch noch sehe, dass es heißt, dass diejenigen, die den indischen AstraZeneca-Stoff bekommen haben, dann einen Bann bekommen, Europa bereisen zu dürfen, auch das ist ja ein ganz interessantes Thema, dann bedeutet das, dass man sehr vorsichtig sein sollte und auf gar keinen Fall sich impfen lassen sollte, wenn man nicht wirklich davon überzeugt ist und unbedingt will und heiß auf die Impfung ist, die meine ich natürlich nur, denn das kann nämlich sein, dass man dann nicht nur aus Ländern, sondern insgesamt irgendwann stigmatisiert wird als Geimpfter. Also es könnte sich umschlagen, dass die Geimpften stigmatisiert werden und die Ungeimpften dann die Klaren sind.
Ja, es wird wahrscheinlich vieles noch sich zeigen, was wir uns jetzt gar nicht erträumen können. Zum Beispiel, wir hatten ja auch darüber geredet, dass du am Broadway nicht mehr in die Show von Bruce Springsteen darfst, wenn du mit AstraZeneca geimpft bist. Ganz kurze, lustige Meldung. Na, was heißt lustig? Naja, ich finde es lustig. Zum Schluss Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist ja unsere Panzerministerin, und die hat jetzt gefunden, dass die Bundeswehr ihre Einmannpackungen, also diese Notfallpakete, wo Lebensmittel drin sind, von Instant-Kaffee über Keksen und Fertiggerichten wie Ravioli, Reispfanne, übrigens sehr gute Vorsorgedinger sind das, dass die umbenannt werden. Die heißen ja Einmannpackung, kurz EPA. Dieser Begriff soll jetzt bei der Bundeswehr gestrichen werden, denn bei der Bundeswehr dienen mittlerweile ja auch Frauen. Und bis zum 30. September soll ein zukunftsträchtiger neuer Name gefunden werden, meldet NTV. Und dafür können die Soldatinnen und Soldaten an einem Ideenwettbewerb teilnehmen. Die Bedingung: der neue Name müsse den Vorgaben der Gleichstellung gerecht werden und die gängige Abkürzung EPA müsse aber erhalten bleiben. Und Hauptgewinn bei dem Wettbewerb sind übrigens 10 EPAs.
Na, ist ja wunderbar. Nicht eine Treckerfahrt durch die Vogesen oder eine Stadtrundfahrt auf dem Wasserwerfer durch Frankfurt, sondern man bekommt hier eben halt 10 EPAs. Da freuen wir uns doch alle, dass wir eine so wirklich taffe Verteidigungsministerin hat, die sich wirklich um die ernsten Probleme kümmert. Die Panzer laufen alle, die Flugzeuge fliegen ja auch alle und die Schiffe schwimmen. Aber wir wissen jetzt, wie man eine... Was sage ich denn dazu noch? Eine Einmannpackung ist ja unfassbar, auf welchem Level es sich bewegt.
Ihr Lieben, das war es für heute. Wir melden uns nachher mit dem Abendgebet und mit der Geschichte von Ephesus und wünschen euch trotz dieses echten Irrsinns einen wunderschönen Tag.
Ja, es ist ja auch eine spannende Zeit, das dürfen wir nicht vergessen. Wer stabil ist, hat nichts zu befürchten. Alles Liebe.
Ciao.
Ciao, ciao.